This is Monte Carlo. The following program of Trans World Radio is in the German language.
Senior, eine Sendung des Evangeliumsrundfunks für Menschen im dritten Lebensabschnitt von und mit Kurt Scherer. Herzlich willkommen wieder, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe »Wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre«. Am 8. Juni besuchte ich zusammen mit einem Tontechniker, Frau Emmy Busch, die Ehefrau des bekannten, 1966 verstorbenen Pfarrers Wilhelm Busch. Ausschnitte dieses Gesprächs werden Sie in der folgenden halben Stunde hören. Noch während die Aufnahme für die Sendung bearbeitet wurde, es musste leider aus Zeitgründen vieles gekürzt werden, erreichte uns die Mitteilung, dass Emmy Busch am 6. Juli in Frieden heimgegangen ist. Die Nachricht hat mich sehr bewegt, zumal Frau Busch einen frischen Eindruck auf mich gemacht hatte. Das werden Sie gleich selbst feststellen, wenn Sie Ihre Ausführungen hören. Ich stellte ihr die Frage: Frau Busch, gibt es einen Satz, den Sie über Ihre Lebenserinnerungen sozusagen als Überschrift setzen könnten?
Ja, da habe ich einen Satz. Und zwar lautet der: Ein Leben ohne Alltag. Diese Überschrift stammt nicht von mir selber. Ich glaube, ich hätte sie von mir selber nicht gewählt. Denn als ich sie zum ersten Mal gehört habe, kam sie mir recht großspurig vor. Mein Mann hatte damals ein kleines Erzählbüchlein zusammengestellt mit Erlebnissen und Erfahrungen und erzählte mir, dass er darüber den Titel setzen möchte, Leben ohne Alltag. Ich habe damals gedacht, das ist doch zu großartig. Schließlich hat unser Leben doch auch seinen Alltag. Aber ich bin mit dieser Überschrift einverstanden geworden und möchte sie sogar für mein eigenes Leben vorschlagen und wünsche, dass wir alle diese Überschrift über unser Leben setzen können. Ein Leben ohne Alltag. Ich war nach dem Tode meines Mannes mal bei unserem Schweizer Freunde, dem mein Mann dieses Büchlein geschenkt hatte, Leben ohne Alltag, und fand vorne eine Widmung von ihm selbst geschrieben, gewissermaßen als Erklärung für den Titel. Da stand: Ein Leben mit Jesus ist immer ein Leben ohne Alltag.
Sie können auf über 80 Jahre zurückschauen. Wann und wo begann Ihr Leben?
Am 25. August 1900 wurde ich in einem Vorort von Bielefeld in Gellershagen bei Bielefeld geboren, als Tochter des Rektors Friedrich Müller, der damals der evangelischen Volksschule dort vorstand. Ich wuchs in einem größeren Geschwisterkreis auf. Wir waren 4 Jungen und 3 Mädchen. Ich war die älteste Tochter.
An was erinnern Sie sich besonders, wenn Sie an Ihr Elternhaus zurückdenken?
Wir waren eine wirklich christliche Familie. Wir lebten in den Ordnungen Gottes. Und ganz selbstverständlich gehörte das zu meiner ganzen Jugendzeit, dass wir in diesen Ordnungen Gottes erzogen wurden. Selbstverständlich gehorchten wir unseren Eltern aufs Wort. Selbstverständlich machten wir unsere Schulaufgaben richtig. Selbstverständlich gingen wir jeden Sonntag alle miteinander zur Kapelle in den Gottesdienst, wo mein Vater jahrelang die Orgel spielte und den Kirchenchor leitete. Selbstverständlich hielten wir Morgen- und Abendandachten, bei denen die ganze Familie zur Klavierbegleitung kräftig alle Choräle durchsang. Mein Vater las da noch ein Kapitel aus der dicken Familienbibel und wir alle beteten miteinander den lutherschen Abend- und Morgensegen. So gehörte das absolut zu meinem Leben.
Welche Rolle spielten denn Gefühle in Ihrem Elternhaus?
Wir waren eine richtig westfälische Familie. Das heißt, von Gefühlen wurde nicht gesprochen. Sie wurden auch nicht ausgetauscht. Heute spricht man ja so viel von Streicheleinheiten. Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwelche Streicheleinheiten erfahren hätte. Man sprach nicht von Gefühlen und man teilte sie auch nicht aus, aber wir fühlten uns doch geborgen in der Liebe unserer Eltern, obwohl kein Wort darüber verloren wurde.
Ein paar Sätze, Frau Busch, zu Ihrer Schulzeit.
Ich war Schülerin der evangelischen höheren Töchterschule, so wurde das damals genannt, der Sizilienschule in Bielefeld, bis zur mittleren Reife. Und dann hatte ich keine Lust mehr mit 16 Jahren und ging von der Schule ab, um auf dem Konservatorium mich vorbilden zu lassen für den Beruf der Musiklehrerin. Aber nach einem Jahr gelüstete es mich doch, weiterzumachen mit meiner Ausbildung. Und ich ging zurück auf das Oberlyzeum der Sizilienschule und hinterher auf die Seminarklasse dort, um Lehrerin zu werden. Und dies war für mein Leben entscheidend, dass ich dies eine Jahr ausgesetzt habe. Denn dadurch bekam ich als Klassenlehrerin die Frau, die Gott mir bestimmt hatte, als Seelsorgerin für mein eigenes Leben.
Erzählen Sie ein bisschen mehr davon.
Ich war damals ziemlich unleidlich, zwischen 14 und 18. Auch vorlaut und frech und albern. Naja, wie man so ist. Und gefiel mir selber ganz und gar nicht. Und spürte auch, dass kein Mensch mich leiden mochte. So eine Type mochte ja keiner. Und ich wäre gerne anders gewesen. Ich kannte alles Christliche, aber ich hatte es selber nicht. Ich wusste, dass man in Gottes Kraft ein Segen sein konnte, aber ich spürte diesen Segen nicht. Und da war es entscheidend für mich, dass diese fromme Oberstudienrätin Pape das mir angemerkt hat und gelegentlich besondere Gespräche bei Ausflügen, Schulausflügen mit mir führte über das, was ich eigentlich verlangte und was ich ersehnte und was mir geschenkt werden könnte. Und aufgrund dieser verschiedenen geistlichen Gespräche schrieb sie mir zu meinem Geburtstag am 25. August 1918 einen entscheidenden Brief. Sie schrieb damals: Ich möchte Sie heute grüßen mit dem Wort aus Philipper 3. Da sagt der Paulus: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, dass ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Sie hatte den letzten Satz dick unterstrichen und schrieb dazu: Alle ihre Unruhe und alle ihre Sehnsucht nach etwas anderem, nach etwas Höherem und Besserem, ist darin begründet, dass dieser letzte Satz schon für sie zutrifft, nachdem ich von Christo Jesus ergriffen bin. Sie dürfen einfach diese Tatsache glauben und für sich nehmen und auf dieser Grundlage weiterjagen. Und das habe ich dann angenommen für mein Leben. An dem Abend habe ich dem guten Hirten mein Leben übergeben. Ich wusste, er hat mich gemacht und nicht ich selbst zu einem Schaf seiner Weide und habe nun als solch ein Schaf des guten Hirten ein langes Leben führen können und es keinen Moment bedauert.
Wie ging es nach Ihrem Lehrerexamen weiter?
Keine von uns 20 Lehrerinnen bekam damals eine Anstellung im öffentlichen Dienst. Wir, die Einzelnen, versuchten irgendwie zu einem Posten zu kommen als Hauslehrerin oder so. Ich wurde vom Direktor gefragt, ob ich seine Sekretärin werden würde, was ich gern übernahm, obwohl ich weder Schreibmaschine noch Stenografie konnte. Und nebenher war ich dann zu Hause tätig. Meine Mutter war froh, dass ich ihr im Haushalt helfen konnte. Und ich übernahm auch etliche Pflichten in der Gemeinde, weil ich ja nun als junger Christ auch dem Herrn dienen wollte. Und so war ich auch Leiterin einer der großen Jungensgruppe im Kindergottesdienst.
In diese Zeit hinein fällt dann auch eine besondere Begegnung.
In diese Zeit fällt eben dann auch die Bekanntschaft mit dem damaligen Vikar Wilhelm Busch, der von seinem Pfarrer den Kindergottesdienst übertragen bekommen hatte. Und so in dieser Dienstgemeinschaft gewissermaßen lernten wir uns gut kennen. Na ja, und er war im Nachbarhaus und wir lernten uns lieben. Und es war der Anfang, dass ich nur sagen konnte später, da fing mein Leben an, als ich dich liebte. Wir verlobten uns dann im Jahre 1922 und heirateten am 23. Mai 1923.
Wie viele Kinder hatten Sie?
Insgesamt hat Gott uns 6 Kinder anvertraut. Zunächst einen Sohn und dann 3 Töchter. Und dann kam wieder ein Bub, der Eberhard, und dann noch unsere jüngste Tochter Renate. Wenn ich sage anvertraut, so sage ich das eigentlich mit Absicht, weil ich nicht sagen konnte, er hat uns diese Kinder geschenkt, denn er hat uns unsere beiden Söhne wieder genommen. Und damit kam ein ganz, ganz großes Leid in unser Leben. Die ersten 10 Jahre unserer Ehe waren so schön für mich, dass ich oft denken musste, Glück ist genug. Aber dann kam eines Tages ein ganz schwerer Sonntag für mich. Ich hatte abends noch meine Kinder zu Bett gebracht, in unserem Eheschlafzimmer, in seinem Gitterbettchen schlief noch unser jüngster Eberhard. Und alle hatten noch miteinander gesungen und ich war so richtig glücklich runtergegangen. Mein Mann kam dann abends so zwischen 9 und 10 und immer wenn er so müde von seinem Jugendhaus und von der Arbeit des Weiglauses runterkam, habe ich ihm noch seine geliebten Pfannkuchen gebacken. So haben wir uns noch unten aufgehalten und gingen zwischen 10 und 11 Uhr rauf. Und dann ging ich gleich ans Bettchen unseres Jüngsten, des 14 Monate alten Eberhard, den ich abends immer ganz gern so ein bisschen zurechtlegte und wunderte mich, dass er gar nicht reagierte, als ich ihm sein Bett zurechtzupfte. Und ich sagte, Eberhard, er rührte sich nicht. Eberhard, rief ich. Keine Reaktion. Eberhard, da rief mein Mann, der ist tot. Ich sag, tot, man stirbt doch nicht von nichts. Aber er war tot. Mein Mann hat dann das Kind genommen und hat es zum nahen Krankenhaus gebracht, wo man noch Wiederbelebungsversuche gemacht hat. Aber unser jüngster, geliebter Eberhard war tot. Die Ärzte sagten, es müsste ein Thymustod gewesen sein, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, der ganz selten eigentlich bei Jungen im Alter von einem Jahr eintritt. Und es war für mich so unfassbar, dass dieser lebendige, fröhliche Bub nun tot sein sollte.
Was hat Ihnen in diesem Schmerz geholfen?
Ich konnte immer nur schreien, sozusagen, und sagen, ach, mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte. Ich wüsste nicht, wo ich vor Jammer bliebe. Denn so ein Kind von einem Jahr, das gehört noch richtig körperlich so zu einem. Nun auf einmal plötzlich diese ganz, ganz große Lücke. War fast nicht zu tragen für mich. Ich las damals die Lebensbeschreibung einer Schwäbin, Charlotte Reilin. Und da ist es mir als Botschaft Gottes wichtig geworden, was diese Charlotte Reilin erlebt hatte. Sie musste auch ein Kind, ein kleines Kind hergeben. Da hat ein alter Seelsorger mit ihr gesprochen und gesagt, wenn der gute Hirte eine Schafmutter nicht mehr recht von der Stelle kriegen könnte, dann brauchte er nur das Schäflein, das Junge, auf den Arm zu nehmen, dann folgte die Mutter von selber. Und das hat mir solchen Eindruck gemacht, dass ich sagen konnte, o du treuer Hirte, ich danke dir dafür, dass du mich weiterführen willst, dadurch, dass du mein junges Schäflein zu dir auf deine Arme genommen hatte. Und ich wusste ihn in seinen Armen am besten geborgen.
Nun hatten Sie ja auch noch einen zweiten Jungen.
Unser ältester Sohn, Wilhelm wurde uns dann auch 11 Jahre später genommen. Das war wieder ein ganz, ganz großer Schmerz. Er war ein Bluter und er hätte nach dem Notabitur nicht eingezogen werden dürfen, weil eben die Gefahr des Verblutens zu groß war bei einer Wunde. Aber damals wurden 1942 wurden all die Abiturienten eingezogen. Er kam nach Russland und ist bei Luga gefallen. Kurz vorher bekamen wir einen Brief von ihm. Da schrieb er, wir hatten schwere Kämpfe in der letzten Zeit und viele von meinen Kameraden sind gefallen. Aber ich habe erleben dürfen, wie der Psalmist schreibt, ob 1000 fallen zu deiner Rechten und 10.000 zu deiner Linken, so wird es doch dich nicht treffen. Und so habe ich nun die Hoffnung, dass Gott mich durchbringt und dass ich überleben darf, auch in diesen schweren Kämpfen hier. Als dieser Brief bei uns ankam, war er schon gefallen. Und das war das Allerschwerste für mich, dass ich immer an diesen, unseren Ältesten haben denken können, der so mit Gottes Durchhilfe rechnete und mir überlegt hat, habe, was hat dieser, unser Ältester, noch an diesen 3 Sterbetagen auf dem Hauptverbandsplatz durchstehen müssen, bis er einverstanden war damit, dass Gott ihn nicht heimkehren ließ nach Hause.
Wie hat Ihr Mann diesen Verlust seines einzigen Sohnes, der ihm verblieben war, verkraftet?
Mein Mann hat ihn eigentlich überhaupt nie nicht verkraftet, den Verlust seiner beiden Söhne. Und der Schmerz ist in seinem Herzen geblieben und bis an sein Lebensende ist er eigentlich nie wirklich von ihm bewältigt worden.
Die Zeit des Kirchenkampfes im Dritten Reich war für die Buschs eine besonders schwere Zeit. Schwerer, meinte Emmy Busch, als die schrecklichen Bombenangriffe auf Essen. Denn Wilhelm Busch war Staatsfeind Nummer 1, da er seinen Auftrag, die Essener Jugend zu Jesus zu führen, ohne Angst und mit großem Eifer wahrnahm. Die Gestapo hat ihn ständig bespitzelt und mehrmals wochenlang in Haft gesetzt. Nach dem Krieg folgten dann die Aufbaujahre, bis Wilhelm Busch 1962 die Jugendarbeit des Weigler Hauses in jüngere Hände legte. Von da an war er viel zu Vorträgen unterwegs, und wenn er zu Hause war, widmete er sich seiner schriftstellerischen Arbeit, bei der seine Frau ihm half. Sie hat später noch selbst ein Buch geschrieben über biblische Frauengestalten und auch für unseren Frauenfunk wertvolle Beiträge geliefert. Wilhelm Busch erlitt 1963 seinen ersten Herzinfarkt, 1966 seinen zweiten, den er nicht überlebte. Das war auf der Rückreise von einer Vortragsreihe in der DDR. Diesen Dienst hatte er sehr ernst genommen und vorher zu seiner Frau gesagt.
Und wenn ich auf allen Vieren hinkriechen müsste, wenn mir Erlaubnis gegeben wird, in der DDR Vorträge zu halten, dann muss ich hin. Und so reiste er damals ab und ich erwartete ihn nach 7, 8 Tagen wieder zu Hause. Ich wusste, dass er von Sassnitz aus nicht in direkter Fahrt nach Essen zurückkommen konnte. Er musste in Lübeck, bis dahin konnte der Interzonenzug ihn bloß am Abend bringen, musste er übernachten. In dieser Nacht, bevor ich seine Rückkehr erwarten konnte, am 20. Juni 1966 war ich allein zu Hause. Da ertönte plötzlich mitten in der Nacht die Klingel, meine Haustürklingel, und ich dachte, ist denn das möglich, dass mein Mann doch noch es möglich machen können, heimzukommen, zog schnell einen Schlafrock über und ging an die, stürzte an die Haustür. Da stand dort aber ein Nachbarpfarrer und bat, ob er hereinkommen dürfe. Ich führte ihn herein. Und er machte solch einen merkwürdig verstörten Eindruck. Er fragte mich, sind Sie allein zu Hause? Ja, sag ich, bin allein zu Hause. Ist Ihre Tochter, mit der Sie zusammen wohnen, auch, ist die nicht da? Nein, meine Tochter ist in Ferien. Alle meine Kinder sind in Ferien, alle verreist. Ja, und da sind Sie ganz allein da. Ja. Ja, wissen Sie denn, wo heute Abend Ihr Mann ist? Ja, sage ich, nehme an, dass er in Lübeck ist. Er wollte bis Lübeck reisen mit dem Interzonenzug und morgen zurückkommen. Ja, ist er da in einem großen Saal? Ich sage, das weiß ich nicht. Schließlich wurde mir das so merkwürdig, diese Fragerei. Und ich sage, Herr Vastor, haben Sie mir etwas auszurichten? Ja. Von meinem Mann? Ja. Ist er tot? Ja. Da habe ich nur sagen können, wie ist Gott freundlich, dass er das meinem Mann geschenkt hat. Wenn man sich einander lieb hat, dann denkt man eben immer nur an das, was der andere braucht und gerne hätte. So kam diese Bemerkung von mir als Nächste. Aber was es für mich bedeutet hat, das ist nicht auszusprechen. Damit war mein Leben sozusagen vorbei.
Was hat Ihnen geholfen in diesem Schmerz und Leid?
Es war für mich ganz hilfreich und wunderschön, dass der Verlag, der Schriftmissionsverlag, mich bat, ich möchte doch jetzt möglichst schnell Korrektur lesen zu den Andachten meines Mannes 365 Mal eher. Das war für mich selber solch eine große Hilfe, dass ich in jeder Andacht gewissermaßen als Mittelpunkt dem guten Hirten begegnete und eine Botschaft von ihm hörte. Das war geistlich das, was ich in der Zeit gebraucht hatte und war mir eine ganz, ganz große Hilfe in den ersten Wochen nach dem Tode meines Mannes.
Gab es Wechsel in diesem Schmerz, dass es auch Zeiten gab, wo wieder ja, dem Herzen bange war?
Das kann ich nicht beschreiben, wie furchtbar ich damals in den Wochen hinterher gelitten habe. Und zwar hatte ich immer das Gefühl, ich habe doch einen guten Hirten und dieser gute Hirt hat doch versprochen, mir alles zu geben, was ich brauche. Und andererseits war ich so entsetzlich traurig. Es war beinahe eine Frage an meine christliche Existenz, dass ich dachte, Paulus hat doch gesagt, wir überwinden weit um des Willen, der uns geliebet hat. Und ich überwand gar nicht weit. Ich hatte nur das Gefühl, ich werde soeben am Abgrund gehalten. Und so war ich so schrecklich traurig. Und da bekam ich einen Brief, der mir wie eine Botschaft Gottes war. Da schrieb mir Oberkirchenrat de Boer aus Schwerin, den ich persönlich gar nicht kannte. Und in diesem Brief sagte er mir, wenn wir jetzt an Sie denken, liegt uns immer das Wort aus Römer 9, Vers 1 im Kopf. Und voll großer Spannung schlug ich meine Bibel auf und las, dass dieser Paulus schreibt, ich will euch nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich Traurigkeit ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Es war die Traurigkeit um Israel, es war eine andere Traurigkeit als bei mir. Aber dieser Paulus, der sagt, wir überwinden weit, der sagt auch von sich, ich habe Traurigkeit ohne Unterlass in meinem Herzen. Und das war für mich ein solch gewaltiger Trost und solch eine Hilfe. Das war mir eine ganz neue Offenbarung, dass ich es lernen durfte, die Freude am Herrn und die menschliche Traurigkeit bestehen nebeneinander. Eine wird durch das andere vertieft und bekommt durch das andere einen ganz neuen Gehalt. Dass es nebeneinander heißen darf, wir überwinden weit und wir haben große Traurigkeit. So hat mir Gott immer das Wort gegeben, was ich brauchte.
Wie haben Sie nun diese entstandene Lehre ausgefüllt, sodass Ihr Leben doch erfüllt blieb?
Ich war damals noch erst 65 Jahre alt, als mein Mann heimging. Das ist ja so das der normale Anfang eines Rentenalters. Und so musste ich mir auch überlegen, was will ich denn noch mit meinem Leben anfangen, das den eigentlichen Inhalt verloren hat. Dieses Leben muss ja doch irgendwie noch weitergehen. Und ich fragte mich, was soll nun werden? Ich habe mir damals gesagt, es gibt so wenig Menschen, die Zeit haben. Und ich will einfach mal zu diesen wenigen Menschen gehören, die Zeit haben. Und will mir gar nicht viel vornehmen. So habe ich mir damals vorgenommen, und das habe ich auch bis heute gehalten, keine Nachmittagseinladungen anzunehmen, sondern nachmittags still an meinem Schreibtisch zu sitzen oder dass jeder Besuch wissen darf, die Frau Busch hat nachmittags Zeit für mich und man kann sie besuchen. Morgens hatte ich noch viel zu tun. Ich hatte immer noch einen großen Haushalt als Hausfrau zu bewältigen, noch viele Gäste und ich machte viele Krankenbesuche und Altenbesuche und mein Morgen war reich ausgefüllt. Und es gab meinem Leben einen sehr schönen Rhythmus, dies ausgefüllt sein mit einem reichen Morgen und den stillen Nachmittagsstunden. Ich saß nachmittags hauptsächlich an meinem Schreibtisch mit meiner Korrespondenz beschäftigt. Durch die Bücher meines Mannes hatte ich Verbindung mit vielen anderen Christen bekommen.
Wie war es eigentlich mit Ihrer Gesundheit um diese Zeit?
Ich war damals noch also sehr gesund. Ich fühlte mich gar nicht alt. Ich konnte wirklich noch viel leisten und hatte Freude daran, dass ich noch etwas leisten durfte und noch mancherlei Aufgaben hatte. Das ging so bis zum September 1981.
Was geschah da?
Dann war alles zu Ende.
Was heißt das?
Dann kam ich aufs Abstellgleise, Gottes gewissermaßen, wo ich jetzt noch bin, aber doch sehr froh sein darf. Ende September bekam ich mitten in fröhlichem Schaffen plötzlich eine schwere Augenthrombose und damit war all meine Arbeit ein Ende gesetzt. Man hat dann versucht, mit dieser Augenthrombose zu machen, was man konnte. Man hat versucht, sie zu vereisen und so. Aber der Augenarzt sagte schon damals, ihr Augenlicht können wir Ihnen nicht wiedergeben, aber wir können helfen, dass Sie keine Schmerzen haben. Und seitdem ist das Augenlicht immer weniger geworden. Und das war für mich unendlich schwer zu übernehmen, dass ich merkte, der Schimmer wird immer, immer kleiner. Ich sagte mir, ich will mich fügen und halten still und mich begnügen, wie Gott es will. Aber es musste doch an jedem Morgen wieder neu übernommen werden, dass ich immer, immer etwas weniger sah. Ich wollte so gern jeden Morgen den Tag anfangen mit dem Gefühl, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Aber dann kam die schwere Last wieder über mich. Du kannst ja kaum noch was sehen, kaum noch was hören. Und dann ist mir so tröstlich geworden, als ich einmal auf einer Kassette die Fortsetzung dieses Wortes hörte. Dies ist der Tag, den der Herr macht, lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Und hörte, dass der Psalmist fortfährt. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Das war also auch für den Psalmisten nicht selbstverständlich, dass er den Tag so fröhlich vollbringen konnte. Und dies war mir dann so wichtig und das darf ich jeden Morgen dazusetzen.
Was bewegt Sie als letzte Frage im Blick auf die Ewigkeit?
Ich freue mich, dass ich weiß, ich darf mit ihm auch das letzte schwere Stück meines Weges weitergehen und freue mich aber auf den Augenblick, wo es heißen wird, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde.
Soweit, liebe Hörer, die Aufzeichnung meines Gesprächs mit Frau Emmy Busch aus Essen. Am 25. August wäre sie 84 Jahre alt geworden. Gott aber hat sie am 6. Juli zu sich gerufen. Ihr letzter Satz in unserem Gespräch aus Psalm 17, Vers 15, steht nun oben auf der Todesanzeige. Und die Angehörigen ergänzen: Wir sind dankbar, dass Gott unser Leben durch sie so reich gemacht hat. Und ich möchte hinzufügen: Auch ich bin dankbar, dass ich Emmy Busch kennenlernen durfte. Liebe Hörer, damit ist das Seniorprogramm des Evangeliumsrundfunks beendet. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Kurt Schierer.
This is Monte Carlo. The preceding program of Trans World Radio was in the German language.